Man kann die meisten Menschen leider grob in drei Kategorien einteilen. Haben wir die Kategorie stabil, nett, aber sehr langweilig, dann die Kategorie dysfunktional und dann die Kategorie bösartig. Die erste Kategorie ist das, was einem am häufigsten begegnet, was am liebsten angeheuert wird von Firmen und was am meisten geheiratet wird. Ist es die sichere Wahl. Hauptsache, man lässt sich auf jemanden ein, der keine allzu bösen Überraschungen liefern wird. Aber der Nachteil ist, dass das Leben mit diesen Menschen sich anfühlen kann wie Schulunterricht oder das Lauschen einer überflüssigen PowerPoint-Präsentation am Arbeitsplatz. Also das hat man jetzt immer wieder auch gesehen bei den Experten für das Anheuern neuer Leute hier bei den Firmen. Also oftmals obsessieren ja Arbeitnehmer darüber, ja, wie sie jetzt rüberkommen, ob sie jetzt die perfekten Antworten geben, ob sie jetzt dann den bestmöglichen Eindruck machen und so. Aber häufig aus der Sicht der Firma, ja, will man halt einfach nur eine sichere Wahl treffen. Das heißt, wenn jemand halt, ja, stabil, langweilig rüberkommt oder sowas, man hat da keine bösen Überraschungen zu erwarten, dann nimmt man halt eher die Person. Dann beim Dating hat man das ja auch immer wieder gesehen, gerade in den letzten Jahren, in der Ära des Online-Datings, also dass man halt einfach, dass Leute da halt einfach so wählerisch geworden sind, zunächst, dass sie keine von diesen drei Kategorien wirklich haben wollen. Also ob jetzt Männer online daten oder Frauen online daten, ja, das heißt, sie wollen natürlich keine bösartigen Leute, sie wollen keine dysfunktionalen Leute, die halt ihr Leben nicht bewältigen können. Sie wollen aber auch keine Langweiler, weil das gewöhnliche Leben ist ja eh schon langweilig genug. Ja. Schule, Studium, Arbeitsplatz, dann das Fernsehen oder was, Entertainment wird auch immer langweiliger. Ja, Videogames, oh toll, kannst dann das 20. Call of Duty spielen oder das 15. Street Fighter. Ja. Oder irgend so ein Massive Online-Player-Game, so wie World of Warcraft und das sollst du dann jahrelang spielen. Also das heißt, die Welt wird immer langweiliger und wenn man halt dann online datet und so und man wählt halt die Profile aus, viele Profile, das haben Untersuchungen gezeigt, viele Profile werden einfach komplett abgelehnt, weil sie einfach zu langweilig sind. Die Fotos sind zu schlecht, die Angaben sind unvollständig oder nichtssagend und so und das wird dann einfach weggewischt. Ja. Das heißt nicht, dass die Person wirklich so schlimm ist oder so belanglos ist, aber sie kann sich halt nicht wirklich präsentieren, sie kann sich nicht wirklich verkaufen. Und wenn dann halt irgendwelche anderen Leute dieses Profil sehen, denken sie sich, wenn das Profil schon so ist, ja, wie ist dann erst die Person? Also wenn diese Leute übersprungen und die Leute suchen halt nach Leuten, die besonders wirken oder halt einfach toll wirken, aber da landest du halt oftmals leider bei den Bösartigen. Ja, nicht immer, aber halt relativ häufig. Und so entsteht dann halt in der Dating-Welt dieser Eindruck, dass halt Frauen seien irgendwie diese Chat-Chaser, sie jagen irgendwie ein unrealistisches Ideal. Und wenn man nicht perfekt ist, dann hätte man irgendwie keinen Erfolg beim Online-Dating. Ja, also viele probieren es halt mal mit irgendwelchen Leuten, die spannend wirken und so. Also bei Männern ist häufig das Problem. Man stößt auf eine Frau und die wirkt halt irgendwie begeisternd und wie Action und man fühlt sich mit der Frau dann irgendwie lebendig, aber sie stellt sich halt dann raus als ja, die typische Mischung aus emotionaler Instabilität und narzisstisch und dann hat man eben den Ärger und irgendwann wollen Leute dann eine Familie gründen und wählen dann irgendjemanden aus, der halt als sichere Wahl gilt, aber halt dann sehr langweilig ist. Also dann die zweite Kategorie sind im Prinzip diejenigen, ja, die Dysfunktionalen, die aus verschiedensten Gründen nicht die Stabilität der Leute aus Kategorie 1 erreichen. Also sie funktionieren weder an einem Arbeitsplatz richtig, noch in einer Beziehung oder beim politischen Aktivismus. Und dann die dritte Kategorie, die Bösartigen. Diese Leute haben dann halt Persönlichkeitsstörungen, richtig gehen, pathologischer Narzissmus, Psychopathie, gegebenenfalls gemischt mit emotionaler Instabilität, Paranoia und so weiter. Diese Personen können ihre Störungen oft gut verbergen, zumindest eine Weile lang. Ja, suchen sich dann immer neue Opfer und können mitunter außerordentlich einnehmend, mitreißend und witzig erscheinen. Ja, das heißt, manche von denen wirken wie das Gegenteil von langweilig und dysfunktional. Scheinbar geborene Entertainer und Anführer, aber lässt man sich auf jemanden von Kategorie 3 ein, wird man es definitiv bereuen. Und das ist immer so der taktische Vorteil, den viele Psychos einfach haben. weil so viele Leute einfach langweilig wirken. Deswegen wirken sie dazu im Vergleich, im Kontrast dazu halt unglaublich besonders und visionär, gerade wenn sie sich dann dran klinken an etwas, was halt ohnehin schon populär ist. Ja, ob jetzt religiöse Sachen oder Popkultursachen oder politische Sachen. Das heißt, sie schmücken sich dann halt auch mit fremden Federn oder mit irgendeinem bestimmten Abglanz und so und schmücken sich mit bestimmten Zugehörigkeiten und Kontakten und so und dadurch wirken die halt dann irgendwie noch toller, ja, wo sie das gar nicht sind. Also das sind diese drei Kategorien im Wesentlichen. Das ist natürlich eine vereinfachte Darstellung, aber schauen Sie sich mal um, bewusst, ja, was jetzt Individuen anbetrifft da draußen oder Organisationen anbetrifft, ja, wenn sie da auf irgendwas stoßen, fragen sie sich, ist das jetzt eher so Kategorie langweilig, ist es dysfunktional oder ist es halt bösartig? Und diese Unterteilung der Gesellschaft ist der Oberschicht natürlich am liebsten. Ja, das heißt, diese stabilen, aber langweiligen Bürger begehren nicht auf, sie gehen zur Arbeit, zahlen brav ihre Steuern und begeistern sich dann abends mit TV-Shows und Filmen und Alkohol gegebenenfalls. Sie sind halt wie Nutztiere, die nach ihrem Tageswerk auf der Couch geparkt sind und in einen LED-Hintergrundbeleuchteten Bildschirm, die diverse spannende Fake-Abenteuer betrachten. Die Dysfunktionalen können nicht einmal einen stabilen Alltag bewältigen und erst recht keinen Aufstand wagen und die Herrschaftsverhältnisse ändern. Die Bösartigen sind völlig berechenbar, leicht zu bekämpfen, zu manipulieren und zu benutzen. Der Staat will ja nicht selbst unbedingt als Bösewicht auftreten und die Bürger direkt drangsalieren, sondern man lässt halt die Psychos in der Gesellschaft, die Mitbürger, drangsalieren. Und um diese drei Kategorien zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, braucht es im Wesentlichen Druck, Elend und Konditionierung. Also Kinder und Jugendliche werden bereits gezwungen, dem extrem langweiligen Schulunterricht beizuwohnen. Niemand will eines von den dysfunktionalen Kids sein. Niemand will halt in diese Loser-Kategorie, weil da wirst du ja noch mehr fertig gemacht und so. Und als herausragend, ja, oder herausragend wirken nur diejenigen Schüler oder irgendwelche Promis da draußen, die halt definiert sind durch Schönheit und Selbstbewusstsein. Auch in der Uni und später am Arbeitsplatz wird Konformität belohnt, auch wenn man für den Staat arbeitet. Etwas Besonderes zu tun bringt nur Ärger. Ja, Hauptsache nicht auffallen. Ja, das heißt, möglichst unauffällig sein, Geld kassieren, fertig. Um den Drang des Menschen aus miesen Verhältnissen auszubrechen, abzumildern oder in harmlose Kanäle umzuleiten, gibt es halt dann Popkultur, Fake-Helden, Promis, politischen Aktivismus. Eigentlich würde dem Normalbürger auffallen, wie tot und kaputt die Gesellschaft ist, woraufhin er sein Leben und seine Strategien ändert, aber stattdessen wird halt unser Verlangen nach Helden zum Schein befriedigt durch Fake-Helden und edlen Bruderschaften aus Popkultur, Geschichte und politischem Aktivismus. Die erfolgreichsten Werke der Popkultur drehen sich um Helden, die entweder von Anfang an die begehrten Eigenschaften haben, wie Mut und Durchsetzungsfähigkeit, oder diese Fähigkeiten im Laufe der Geschichte erst noch erlangen, wenn sie einer Rebellentruppe beitreten. Ja, Luke Skywalker führt ein normales, langweiliges Leben, bevor er in einem wilden Abenteuer landet, ebenso Harry Potter oder Mr. Anderson aus Matrix oder der Protagonist aus Avatar. Sie schaffen es letztendlich, diese Heldenfiguren schaffen es letztendlich, keiner der drei typischen Kategorien von Menschen anzugehören. Sie sind nicht langweilig, sie sind nicht dysfunktional und nicht böse, sondern herausragend. Dass es sich natürlich nur um Schauspieler handelt, die für üble Medienkonzerne arbeiten, stört unser Gehirn oftmals nicht. Historische Figuren wie Che Guevara, Karl Marx, Lenin und so weiter werden mit genau diesen filmähnlichen Methoden verklärt zu Helden, an denen wir uns orientieren sollen. Ihre Beispiele sollen uns Hoffnung geben. Historische Ereignisse werden auch verklärt und überhöht, wie die französische Revolution oder die amerikanische oder die russische Revolution oder die Wende in der DDR. Ja, und guckt man sich natürlich dann an, wie das wirklich war mit diesen Gruppen und diesen Individuen, dann ist das halt oftmals super, super düster. Ja, sehr dysfunktional, sehr bösartig. Beziehungsweise der Alltag in solchen Regimen ist auch unglaublich tödlich langweilig. Ich meine, gucken Sie sich mal auf YouTube an, irgendwelche alten TV-Fernsehprogramme aus der DDR. Ja, seichte Unterhaltung und so. Politischer Aktivismus ist ein Scheinabenteuer, eine Art LARP. Es ist ein interaktives Abenteuer. Also man soll sich dann fühlen wie die Rebellen in Star Wars, aber man suhlt sich letztendlich nur in künstlichem Gruppennarzissmus, der den Herrschaftsverhältnissen dient. Vor Jahrtausenden begann der moderne Imperialismus in Mesopotamien. Der organisierte Getreideanbau verschaffte die notwendige Versorgung mit Lebensmitteln, um die Bevölkerungszahl drastisch zu erhöhen, ja, sesshaft zu sein, im Gegensatz zu den kleinen Nomadenstämmen der Vergangenheit. Dann konnte man auch so Forts bauen und Burgen und so, und das hat dann deine Macht natürlich dann immer weiter vergrößert. Man konnte sich halt dann ein stehendes Heer leisten von professionellen Soldaten, die halt dann ausgebildet sind und wissen, was sie machen. Und so bahnte sich dann halt der Imperialismus seinen Weg. Es gelang in Mesopotamien, ähnlich wie in den heutigen Großmächten und Supermächten, ein Verhältnis zu wahren von 10% Oberschicht versus 90% der Menschen, die keine bedeutenden Assets besaßen. Die Oberschicht war selbstverständlich weiter unterteilt in unterschiedlich reiche Schichten. Wie stellte man damals sicher, dass die Machtverhältnisse gewahrt bleiben? Nun, die Anführer besaßen die Kontrolle über Religion, die Polizei und das stehende Heer. Der einzelne Bauer oder Arbeiter, Leibeigene, war voll ausgelastet und hatte praktisch keine Zeit und Ressourcen, um aufzubegehren. Lange Zeit konnten die auch überhaupt nicht lesen. Es gab, wenn, dann nur sehr begrenzte Texte und so. Man muss damit rechnen, dass bereits damals ein professionelles Spitzelnetz existierte, um etwaigen Bauernaufständen zuvorzukommen. In den 1700er Jahren entdeckten dann Imperien die Möglichkeiten der modernen Wissenschaft. Ja, je besser die Technologie und die Produktion, umso mehr Dominanz. Dafür musste man aber den Bürgern mehr Bildung und Freiheit einräumen. Und damit diese demokratische Pseudo-Aufklärung nicht aus dem Ruder läuft, musste man die Menschen in diese typischen drei Kategorien pressen. Dementsprechend sind Politik und Aktivismus auch typischerweise langweilig, bösartig und oder dysfunktional. Ja, das heißt so, die netten Spießerlangweiler werden Mitglieder der SPD oder Wähler der SPD und wollen halt irgendwie Nettigkeit im Land verbreiten. Die Linke ist ihnen zu radikal. Nette christlich-konservative engagieren sich für oder mit der CDU/CSU, um halt traditionellere moralen Verhältnisse zu etablieren. Die schauen abends ihren Tatort oder irgendein anderes Rentnerprogramm in den Öffentlich-Rechtlichen. Für diejenigen, denen das zu langweilig und wirkungslos scheint, gibt es die Linke, die AfD oder den Verschwörungsaktivismus. In diesen Sphären findet man mehr austherapierte Irre und mehr bösartige Individuen, Vorstellungen und Pläne. Man huldigt extremen Diktatoren aus der Vergangenheit oder Donald Trump. Im Verschwörungsaktivismus fühlen sich sogar schizoide und schizophrene Personen befriedigt. Also es ist in diesen radikaleren Sphären einfach alles gruppennarzisstischer, psychopathischer Sektenartiger. Man wird als Mitglied in solchen Kreisen mehr dazu gedrängt, sich von normalen Leuten zu entfernen, damit man sich immer mehr von der Realität entfernt. Wenn ein staatlicher Geheimdienst sich in einem anderen Land einmischt, um dort die Gesellschaft mit verdeckten Methoden zu destabilisieren, dann wird dafür politisch-religiöser Aktivismus verwendet, in den ganz, ganz geschickt bösartige und dysfunktionale Elemente mit eingebaut sind und der auch ein Publikum aus langweiligen Spießern ansprechen kann. Im Extremfall lassen sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen damit so stark gegeneinander oder gegen die Regierung aufhetzen, dass die Strukturen zerbrechen. Was ist, wenn ein Geheimdienst wohl dosiert solche Methoden im Inland einsetzt? Ja, auf Geheiß einer Oberschicht. Wenn man mit einer bereits länger existierenden oder neuen Aktivistenorganisation konfrontiert wird, sollte man zuerst einschätzen, ob es sich dabei um ein Langweilerprojekt handelt, ob es dysfunktional ist oder sich bösartige Radikalität dahinter verbirgt. Manche Aktivistenorganisationen wollen in ihrem Marketing möglichst viele Zielgruppen ansprechen und wollen alles für jeden sein. Nimmt man an dem Aktivismus teil, merkt man bald, was nicht gewünscht ist. Beim Langweiler-Aktivismus wird man schief angesehen oder an den Rand gedrängt, wenn man wirklich zupacken und an die Wurzel von Problemen heran möchte. Bei den Radikalen ist man schnell unten durch, wenn man Kritik daran übt, dass die Führung und Zielsetzungen der Gruppe zu bösartig sind. Mit komplett dysfunktionalen Verschwörungsaktivisten kann man nicht zusammenarbeiten, wenn man die Erde nicht für flach hält, nicht an die Existenz von Echsenwesen aus der unteren vierten Dimension glaubt oder an die Errettung durch den Sturm eines Q-Geheimteams. Aktivismus ist meistens wie ein Regentanz, die Handlungen stehen kaum oder gar nicht mehr im Zusammenhang mit den erwarteten Wirkungen und Ergebnissen. Aktivisten aus Organisationen des Langweiler-Spektrums mögen zu Beginn noch etwas Begeisterung zeigen, schlafen aber dann bald ein, weil die Gruppe so langweilig ist wie Schulunterricht oder eine überflüssige PowerPoint-Präsentation auf der Arbeit. Aktivisten bei radikaleren Gruppen machen irgendwann die Biege, weil ihnen die Gruppe zu düster erscheint oder weil man gar merkt, dass die Führung richtiggehend bösartig ist. Enttäuschungen im gewöhnlichen Aktivismus sind vorprogrammiert, aber es kann Monate und Jahre dauern, bis jemand weiterzieht zur nächsten Gruppe und den nächsten Themen, um dann erneut ernüchternde und enttäuschende Ergebnisse einzufahren. Irgendwann kann derjenige sich dann zurückziehen und sich entscheiden, spießig langweilig zu sein, was jetzt was jetzt politische Beteiligung anbetrifft. Man kann sich von Politik fernhalten und sich auch von Aktivisten im Privatbereich eher fernhalten.